Hinter uns liegt eine Woche, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hat. Die Ampel ist Geschichte und darüber müssen wir reden mit Wolfgang Kubicki. Guten Tag, Herr Kubicki.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dieter.
Wie geht's Ihnen nach dieser Woche?
Ich bin erschöpft, aber gleichzeitig auch erholt. Also eine physische Belastung ist von mir runtergefallen, weil die letzten Wochen dieser Koalition doch sehr anstrengend waren.
Sie waren ja seit Monaten auch öffentlich für das Ende dieser Ampelkoalition. Sind Sie jetzt wirklich erleichtert?
Ja, zunächst einmal war ich nicht für das Ende der Ampelkoalition und habe gesagt, wenn wir bis Anfang November keine gemeinsame Grundlage mehr finden für eine vernünftige Politik, dann macht es keinen Sinn, an einer Koalition festzuhalten, die politisch nichts mehr umsetzen kann. Jetzt wissen wir, der Tag ist da, am letzten Mittwoch, und ich bin jetzt einfach physisch auch erleichtert, mental sowieso. Noch einmal, es macht nicht nur keinen Spaß, sondern es erschöpft auch in langen Diskussionen immer wieder festzustellen, dass unsere Koalitionspartner und wir völlig unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie man eine Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig macht. Und diese dauernden Diskussionsrunden ohne Ergebnis sind einfach tatsächlich auch physisch erschöpfend.
Wollte der Kanzler das Ende der Koalition, wollte er die FDP raus haben?
Ja und nein. Also ich habe letzten Sonntag hat der Kanzler die Spitzen der SPD im Kanzleramt versammelt. Da habe ich Christian schon gesagt, die bereiten jetzt den Ausstieg vor und zwar so, dass sie uns die ganze Schuld zuschieben können. Wahrscheinlich will Genosse Olaf Scholz den Helmut Schmidt machen. Er hat aber nicht das Format nach der Devise, 3 Jahre habe ich es ertragen. Wir haben es auch 3 Jahre ertragen. Ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen. Wir sind jetzt, glaube ich, alle froh, dass es zu Ende ist. Denn wenn der Kanzler in die SPD-Fraktion kommt und die jubeln, zeigt es ja, dass die SPD mindestens genauso unter dieser Koalition gelitten hat, wie wir auch. Es wäre vernünftiger gewesen, dem Vorschlag von Christian Lindner zu folgen, zu sagen, wir stellen jetzt fest, die Koalition ist zu Ende, wie bei einer normalen Ehe. Wir wickeln das jetzt noch vernünftig ab. Wir bleiben in der Regierung und machen noch Projekte, die wichtig sind fürs Land, bis zu Neuwahlen, die möglichst schnell herbeigeführt werden sollen. Aber das wollte Olaf Scholz offensichtlich nicht.
Jetzt scheint es ja nochmal so ein Kaugummi-Ende zu geben. Also die sogenannte Fußgängerampel, weil die Fußgängerampel hat nur Rot und nur Grün. Die möchte Scholz ja noch ein bisschen weitertragen und die Vertrauensfrage erst im Januar stellen. Kommt das zu spät?
Also zunächst fand ich es lustig, dass unsere Koalitionspartner, die Abgeordneten auf den Social-Media-Kanälen geschrieben haben, jetzt kann die Ampel endlich arbeiten. Da kann man sehen, die hatten nicht verstanden, dass es ein lagerübergreifendes Projekt ist, sondern sie haben gedacht, wir haben eine linke Regierung und die FDP stellt die Mehrheiten her. Das ist nicht der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Olaf Scholz noch ein bisschen Verantwortung hat für das Land, die Neuwahlen möglichst lange hinausschleppen will. Denn jeder Tag, in der diese Regierung ja handlungsunfähig ist, sie hat keine Mehrheit im Parlament, jeder Tag ist schlecht fürs Land und verunsichert auch die Wirtschaft, verunsichert die Menschen in diesem Land und macht uns international lächerlich. Ich bin sicher, wir werden erleben in den nächsten Tagen, spätestens in den nächsten 2 Wochen, kann er gar nicht mehr anders, als die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen.
Sie kennen Robert Habeck gut, aus Schleswig-Holstein. Ja. Glauben Sie, dass Robert Habeck dieses Kaugummi-Ende mitmacht oder könnte Robert Habeck jemand sein, der das Ding jetzt zum schnellen Ende bringt?
Ja, Robert Habeck hat ja schon öffentlich erklärt, dass er nicht versteht, wie Kanzler Olaf Scholz sich gerade verhält. Es gibt ja ein weiteres Problem. Er ist demnächst, also ab dem nächsten Wochenende, Kanzlerkandidat der Grünen. Wir haben also 2 Möchtegern-Kanzler im Kabinett, die ja beginnen müssen, schon Wahlkampf gegeneinander zu machen. Sie können nicht sagen, Robert Habeck kann nicht sagen, Olaf Scholz ist der bessere Kanzler, weil er ja nun Kanzler werden will. Insofern wird diese Hängepartie nicht mehr lange dauern und ich bin sicher, spätestens dann, wenn er gewählt worden ist auf seinem Parteitag, auf seiner Delegiertenversammlung, wird er deutlich machen, dass er einen anderen Führungsanspruch hat als Olaf Scholz und dann passt das einfach auch nicht mehr zusammen.
Ist vorstellbar, dass Union, FDP und die Grünen zusammen konstruktives Misstrauensvotum machen?
Das glaube ich nicht, weil erstens die Grünen dann erklären müssten, wie sie denn so schnell von der Minderheitenregierung, die sie jetzt haben, in ein anderes Lager wechseln wollen. Und es würde ja bedeuten, wir wählen dann Friedrich Merz, damit er möglichst schnell Neuwahlen herbeiführen kann. Denn er braucht auch eine wirklich sichere parlamentarische Mehrheit, die legitimiert ist durch die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler. Also die Menschen wollen jetzt auch wählen. Ich will jetzt auch wählen. Ich will jetzt auch den Wahlkampf von mir aus 60 Tage.
Aber die Verabredung kann man ja
treffen. Aber das ist momentan nicht vorstellbar. Also das würde den Deutschen Bundestag wirklich zu einem Chaos-Club machen. Also man kann Scholz auch mit anderen Mitteln zwingen, endlich einzusehen, dass er Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Und wir sollten zunächst diese parlamentarischen Mittel ausloten.
Robert Habeck wird Kanzlerkandidat der Grünen. Wer wird denn Kanzlerkandidat der FDP?
Wir werden nicht mit einem Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. So vermessen sind wir nicht. Sondern wir werden einen Spitzenkandidaten haben. Und der Spitzenkandidat der FDP wird wieder Christian Lindner sein.
Und wie viel Prozent holen Sie? Sie sind jetzt bei 4% festgeschraubt. Wie viel Prozent?
Also Sie sehen mich tiefenentspannt in dieser Frage, weil es nicht um die Frage geht, was ist heute, sondern was wird am Wahltag sein. Und ich kann mich nur erinnern an 2016, hat man erklärt, die FDP wird den Bundestag nicht erreichen. Wir wurden zweistellig. 2020 hat man erklärt, die FDP wird nicht in den Bundestag kommen, weil wir dabei 4% langen Umfragen. Wir sind zweistellig geworden. Das ist unser Anspruch. Wir wollen wieder zweistellig werden. Und wenn ich sehe, was gerade im Lande passiert, Wir haben über 1000 Neuantritte innerhalb von 2 Tagen. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge Menschen, die sich von uns abgewandt haben, die mir auch geschrieben haben, wir kommen jetzt wieder, wir sind wieder an Bord. Also gucken wir uns mal den Wahltag an. Und da bin ich sicher, wir werden mit einer starken FDP im nächsten Deutschen Bundestag sein. Und dann gibt es eine Option, von der ich sagen würde, an die denkt momentan noch keiner, aber ich glaube schon, dass die Menschen diese Ampel leid sind und deshalb eine bürgerliche Regierung haben wollen. Und dann haben sie nur wenig Möglichkeiten, das zu wählen.
Ja, da gibt es halt nur 2 Möglichkeiten, die man dann wählen kann, nämlich die Union und die FDP dann mit dazu, so die klassische Zweitstimmenkampagne, die CDU dann machen könnte.
Ja, aber eine Zweitstimmenkampagne macht keinen Sinn mehr nach dem neuen Wahlrecht, ja. Weil wir eine Deckung haben müssen mit den Erststimmen. Ja. Also insofern ist eine Zweitstimmenkampagne sinnlos. Wir brauchen möglichst viele FDP-Stimmen oder auch möglichst viele Stimmen für die Union. Aber ich will daran erinnern, was ja unsere Koalitionspartner nie begriffen haben. Es gab und gibt keine Mehrheit links von der FDP. Nicht, damit müssen die beiden erstmal fertig werden. Also bei der letzten Wahl war das schon so, dass sie Linken irgendwie 40% auf die Waagschale warfen. Und es ist jetzt weniger geworden. Und deshalb weiß ich nicht, wie Rot-Grün gemeinsam, in welcher Kombination auch immer, das Land regieren will.
Aber wie soll es denn bitteschön für die Union und die FDP reichen? Also wie viel Prozent holen sie denn nun? Weil, wenn wir davon ausgehen, 32% für die Union, fehlt eine Ecke.
Ja, noch einmal, Sie denken jetzt sozusagen, was ist heute? Ne? Ich denke immer schon, was ist am Wahltag? Ja,
aber dann sagen Sie doch mal, wie viel holen Sie denn und wie viel holt die Union?
Ich glaube, dass die Union 40% tatsächlich reißen kann und ich glaube auch, dass wir zweistellig werden können, dann hätten wir eine gemeinsame Mehrheit.
Die These. 2013
warten Sie es mal ab. Wir haben es ja nicht mehr lange hin. Nicht? Also ich bin gern bereit, mit Ihnen dann eine Flasche Wein zu trinken, wenn es nicht so wird, aber auch eine Flasche Wein zu trinken, wenn es so wird.
Dann wetten wir jetzt drauf. Also Sie sagen, Sie schaffen es über die 10%-Hürde, reicht mir schon.
Wir schaffen zweistellig, ja.
Ich sage 9%.
Wunderbar.
Eine gute Flasche Wein, Sie suchen aus. Um Gottes Willen.
Warum, Sie bezahlen Sie doch insofern.
Naja. 2013 ist die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen. Sie haben damals mit Christian Lindner eine Zigarre geraucht in der Times Bar im Savoy Hotel hier in Berlin.
Nein, er hat eine Zigarre geraucht, ich rauche nicht insofern. Aber wir haben beide den gleichen Rotwein getrunken, so ist das nicht.
Gut. Haben Sie schon mit Ihrem Rotwein neben Christian Lindner gesessen, der jetzt eine Zigarre geraucht hat? Und was haben Sie da besprochen?
2013?
Jetzt. Nach diesem Mittwoch.
Jetzt haben wir, hat weder eine Zigarre geraucht noch ich, sondern wir haben besprochen, dass wir jetzt möglichst schnell, möglichst stark, möglichst darauf hinarbeiten müssen, die FDP möglichst stark zu machen. Und dabei sind wir jetzt gerade.
Damals haben Sie sich so einen Schwur gegeben, es gab so ein Eid, ne? Also quasi so der Wiederaufstiegseid. Gab es sowas Ähnliches jetzt oder gibt es schon einen Plan?
Naja, also wenn ich jetzt sagen würde, die FDP hätte keinen Plan, wäre es ja ziemlich komisch. Selbstverständlich haben wir einen Plan. Wir werden schreiten Seite an Seite, wie man das so macht in der Sozialistischen Republik. Und wir werden einen wunderbaren Wahlkampf hinlegen. Wir werden uns auch am Wahlabend wieder, das hat auch schon Tradition, auch da wieder nachts im Savoy treffen und gemeinsam darauf anstoßen, dass wir das dritte Mal in Folge erfolgreich gewesen sind.
Die Resteampel kommt im Bundestag nicht mehr ohne fremde Hilfe aus. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, da werden wir denen noch helfen bei diesen Abstimmungen? Da müssen wir denen noch zur Seite stehen. Wir haben das gemeinsam mal beschlossen und da helfen wir jetzt?
Naja, selbstverständlich. Wir haben ein Wirtschaftspaket beschlossen, von dem interessanterweise die Ministerien, die rot und grün sind, noch nichts umgesetzt haben. Also was wir im Deutschen Bundestag haben, 25% der 49 Punkte erst, gibt es keine Vorlage aus den jeweiligen Ministerien. Wir haben ein Steuerentlastungspaket beschlossen für die Wirtschaft. Das wird seit Wochen torpediert von den Grünen, liegt dort. Wenn das jetzt aufgesetzt wird im Deutschen Bundestag, stimmen wir dem selbstverständlich zu. Also alles, was dazu beiträgt, unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger und leistungsfähiger zu machen, werden wir tun. Aber wir werden den Sozialdemokraten nicht dabei helfen, ihre Lieblingsprojekte umzusetzen. Das Schöne ist ja, ich bin der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der Kanzler hat wahrscheinlich gar nicht begriffen, dass bestimmte Dinge im Deutschen Bundestag gar nicht mehr erreichen werden, weil es auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Und die Tagesordnung wird beschlossen von der Mehrheit des Hauses. Und wenn der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit sagt, wir diskutieren gar nicht mehr über das Rentenpaket, dann kommt das gar nicht. Also die Idee, ich bringe das ein und dann kann ich Wahlkampf machen und sagen, die böse CDU will die armen Rentner noch weiter belasten oder die böse FDP, findet schon deshalb nicht statt, weil es den Deutschen Bundestag gar nicht mehr erreicht.
Wenn wir nochmal zurückgucken, gab es einen Punkt, wo Sie heute sagen, da war mir eigentlich klar, das Ding könnte gegen den Baum fahren. Diese Ampelregierung erreicht das Ende nicht.
Verstehen Sie, ich bin jetzt 34 Jahre im Parlament und bin 54 Jahre in der Politik bei der FDP. Ich habe schon so viel Höhen und Tiefen erlebt und so viele Auseinandersetzungen, die sich dann irgendwann mal in Luft auflösen. Also, es ist unmittelbar nach der Zeitenwende, nachdem ja Olaf Scholz seinen Sozialdemokraten und den Grünen mächtig viel zugemutet hat mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen, dass die wegschlucken mussten. Sie müssen wissen, wir haben einen Koalitionsvertrag vereinbart. Jeder Euro mehr für die Bundeswehr ist ein Euro mehr für Entwicklungshilfe. Und da wurde ihnen aber klar, dass dieses Versprechen nicht eingelöst werden kann. Weil diese Zeitenwende hat dazu geführt, dass unsere Koalitionspartner wirklich glaubten, wir haben eine linke Regierung mit FDP. Deshalb immer diese ganzen Diskussionen, Opposition in der Ampel. Es gibt keine Opposition in der Ampel, weil es die Ampel nur mit uns gibt. Aber die Idee war immer, wir sind Ampel und ihr seid Opposition. Das hat sich verstärkt. Ich habe im Sommer noch, nachdem die drei Männer, die die Republik jetzt gerade bestimmt haben, sich noch mal geeinigt haben, nach langen Diskussionen auf ein, wie ich finde, doch sehr ambitioniertes, aber immer noch zu geringes Wirtschaftspaket, gedacht, es kann noch was werden. Aber als dann nichts kam, also sie vereinbaren was und dann kommt nichts hinterher, stellen sie fest, das war was für die Öffentlichkeit, für Bild oder für Welt, aber nicht wirklich in der Umsetzung fürs deutsche Parlament, für Deutschland. Wir haben einen Kanzler, der eine Asylwende angekündigt hat. Wir müssen abschieben mehr als jemals zuvor und passiert ist nichts. Wir hatten eine Nancy Faeser, die gesagt haben, Grenzkontrollen bringen nichts, um heute zu sagen, ein tolles Mittel. Wir haben einen Kanzler, der von einem Wumms und Doppelwumms gesprochen hat für die deutsche Wirtschaft. Und was ist angekommen bei der deutschen Wirtschaft? Nichts. Wir haben jetzt Robert Habeck und Olaf Scholz, die glauben, wenn sie jetzt die Schuldenbremse lockern und mit Schecks zu den Unternehmen gehen können, dann hilft es der deutschen Wirtschaft. Mit einer 10%igen Investitionsprämie, ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, man investiert nicht, weil man 10% Investitionsprämie kriegt, sondern man investiert, weil man glaubt, dass man damit mehr Umsatz und mehr Gewinn machen kann. Und wenn diese Projektion nicht da ist, dann nützen diese 10% auch nichts, außer für die, die sowieso investieren wollen. Wir haben 10 Milliarden Euro ausgegeben für die E-Auto-Prämie. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts.
Also, aber Sie haben es alles mitgemacht. Also hat die FDP zu viel mitgemacht?
Das ist auch eine Frage dieses jeweiligen Ansehens. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe vor 4 Wochen schon gesagt, ich bin an meiner Leistungsgrenze. Also viel mehr PR und weniger Wirkung kann ich von mir selbst schon nicht mehr vertreten, unerachtet von meinem sozialen Umfeld. Also wir hätten auch schon 4 Wochen früher die Sache beenden können. Dann hätten wir das Problem nicht, dass Weihnachten im Spiel gewesen wäre. Wir hätten vielleicht auch die Papierindustrie relativ schnell beauftragen können, noch ein bisschen was zu drucken. Also dass wir uns jetzt international lächerlich machen, dass Polen uns anbietet, doch Papier zu liefern, das zeigt auch, wie wenig Reputation diese Restregierung noch in der Welt hat.
Wie verfolgen Sie die Diskussion um die Äußerung der Bundeswahlleiterin, die sich zumindest doppeldeutig geäußert hat in 2 verschiedenen Statements und die meint, man könne so schnell gar nicht neu wählen?
Also zunächst einmal verstehe ich das nicht, weil mir alle Wahlleiter in Ländern sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und selbstverständlich, wir arbeiten über Weihnachten nicht, wir arbeiten über Silvester nicht. Das sind 4 Tage. Ne? Wir haben sonst auch Ostern und Pfingsten und was auch immer dazwischen gehabt. Also das geht noch. Aber die Tatsache, dass sie zumindest mal den Dienstweg... Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie den Kanzler angeschrieben wird. Nicht? Ihre Dienstvorgesetzte ist die Bundesinnenministerin. Das Innenministerium ist auch für die Durchführung der Wahlen eigentlich zuständig. Warum schreibt ihr den Kanzler an? Vor allem, der Kanzler hatte doch schon erklärt, er will am 15. Januar erst die Vertrauensfrage stellen. Muss die ihn nochmal katholisch machen? Also macht den Papst katholisch? Es gibt alles keinen Sinn, außer, was wir jetzt ja wissen, das Kanzleramt ruft an und sagt, wir brauchen so einen Zettel, damit die deutsche Öffentlichkeit über unsere Medien, die wir bespielen können, erfährt, Scholz hat klug gehandelt, weil man kann nicht wählen vorher. Es ist albern, der Druck wird hier so stark werden, wir werden früher wählen als Ende März.
Die FDP ist mit 4 Ministern in die Regierung reingegangen, mit 3 wieder raus, Volker Wissing hat die FDP verlassen, der Verkehrsminister, und ist jetzt weiterhin Teil dieser rot-gelben Restregierung. Haben Sie ihn schon gesehen und gesprochen?
Ich habe ihn gesehen, aber nicht gesprochen. Er ist jetzt nicht mehr Teil der FDP. Ich will über Volker Wissing nichts sagen. Also ich kann ihm nur persönlich alles Gute wünschen. Und ich bin mir sicher, in einem halben Jahr wird er feststellen, dass seine Entscheidung sehr unglücklich war, für ihn selbst auch.
Aber wie haben Sie reagiert, als Sie das gehört haben?
Ich war überrascht, weil ich kenne Volker Lange und gut. Er ist Landesvorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz. Das muss man sich mal vor Augen führen. Nicht? Eine der tragenden Säulen in der Spitze der FDP. Und dann so einen Schritt, wissend, dass das nicht bis September nächsten Jahres dauern wird, sondern allenfalls einige Wochen. Wie gesagt, keine weiteren Spekulationen. Er ist auf Pension nicht angewiesen. Nicht, dass er jetzt 5.000 Euro bekommt, die Christian Lindner nicht bekommt, weil er bis zum Ende bleibt. Das ist nicht der Beweggrund gewesen. Aber diese Attitüde, nicht, in Verantwortung den Mist weitermachen, hat schon was.
Sie haben von Ihrem sozialen Umfeld gesprochen, das, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht mehr so richtig bereit war, noch hinzunehmen, dass Sie das irgendwie machen. Wie war die Stimmung da vor dem Ampelaus und wie war die danach?
Ich kann Ihnen mal sagen, wie die Stimmung nach dem Ampelaus vorher war. Das ist eine sehr depressive Stimmung. Es hat teilweise auch an Freundschaften gekratzt. Also ich habe mir jeden Tag bekommen, was machst du da für einen Mist mit und hör damit auf und so weiter. Und unmittelbar danach, also es war keine 5 Minuten nach der Meldung, troppen bei mir WhatsApp-Nachrichten ein und über 200 Mails an demselben Abend noch mit Leuten, die gesagt haben, wir sind wieder dabei, wir sind wieder entdeckt, du kannst wieder mit uns rechnen. Aus meiner eigenen Partei, Leute, die sich zurückgezogen haben, haben mich angerufen und gesagt, Wolfgang, endlich, und jetzt wollen wir mal in den Wahlkampf und jetzt, da machen wir jetzt was draus. Also die Stimmungslage ist in der Breite der FDP-zugenagten Öffentlichkeit so, wie sie im Fraktionssaal der SPD waren, nachdem Olaf Scholz da einkam. Die Leute sind begeistert und wollen jetzt endlich dafür Sorge tragen, dass wir andere Mehrheiten bekommen und eine vernünftige Politik.
Wir sehen uns hier öfter mal, aber so fröhlich und so halbwegs aufgeräumt habe ich sie lange nicht mehr erlebt.
Ja, ich sage ja, also trotz, ich bin zwar etwas übermüdet immer noch, aber ich bin physisch erleichtert, vor allem bin ich mental erleichtert. Ich muss jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Ich kann jetzt Fragen stellen, die ich in der Koalition nicht so stellen konnte.
Welche denn zum Beispiel?
Ja, ob bestimmte Sachen so sinnvoll sind, die gemacht werden, ob solche Erklärungen richtig sind. Also das Schöne ist ja,
dass gibt's ein Beispiel, Mann, Leute, habt ihr sie noch alle?
Naja, der Kollege Olaf Scholz erklärt beispielsweise, wir müssen der Ukraine helfen, wie nichts gut ist. Deshalb brauchen wir 3 Milliarden mehr jetzt für sie, was auch Quatsch ist. Die Ukraine braucht kein Geld, sie braucht Waffen. Jetzt muss doch mal bitte der Kanzler erklären, warum er der Ukraine im Überlebenskampf keine Taurus liefert. Sondern, also wir schicken zwar Geld nach Kiew, aber das Geld können sie nicht an die Russen verteilen. Die brauchen, um die abzuwehren, die brauchen Waffen. Und wenn er es ernst meint, wir müssen der Ukraine helfen, gerade wo Trump möglicherweise ausfällt, was wir noch gar nicht wissen, wäre die Tauruslieferung jetzt das Nonplusultra. Also wenn er sich Mittwoch in den Deutschen Bundestag stellt und sagt, ich brauche Unterstützung des Deutschen Bundestages für Lieferung von Taurus an die Ukraine, dann werden Sie sehen, haben wir eine große Mehrheit von 80% im Deutschen Bundestag, die dem zustimmen werden. Wir, Union, Grüne sowieso und auf AfD und BSC müssen wir keine Rücksicht nehmen.
Ja. Vielen Dank, Herr Kubicki, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schön, dass es Ihnen wieder besser geht.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.